Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Heute kommt mit mir jetzt dreckig. Herzlich willkommen, Ture, herzlich willkommen, Tobi.
Hallo,
guten Tag.
Heute wird es dreckig, heute wird es star-dreckig. Ein feiner Scherz, den nur ein Franke so machen kann. Ich hätte auch sagen
können. Du musst erst überlegen, was du uns damit sagen willst und wie falsch ich mich vorbereitet habe.
Ja, für sowas muss man Franke sein. Es gibt wenige Dinge auf der Welt, für die es gut ist, Franke zu sein. Politik schon mal nicht, aber um den blöden Witz da dreckig machen zu können, dafür darf man dann Franke sein. Ich hätte auch sternenflottig sagen können. Das ist ja so das Allgemeine, das Wort, das immer gerne benutzt wird. Aber ich glaube, heute passt das gar nicht, denn die Sternflotte existiert heute größtenteils nicht in der Folge, über die wir heute reden. Ja, wir gehen heute bewegen uns auf sehr ausgetretenen Pfaden, wie wir in einem internen Vorgespräch für diese Folge festgestellt haben, weil wir reden heute über eine Folge aus Star Trek, The Original Series, die schon sehr viele andere, also gefühlt hat da eigentlich schon jeder Podcast, jeder Blog und jeder Trek-Experte drüber geredet. Und das machen wir natürlich auch, weil wir wollen dazugehören. Oder weil es ist ja blöd, am Pausenhof immer an der Seite stehen zu müssen.
Und wir machen das bestimmt viel besser.
Ja, sowieso. Aber auch ausgetretene Pfade, weil wir uns heute zu einem Planeten zurückkommen, auf dem wir vor mehreren Folgen schon mal waren, als wir über die Star Trek Zeichentrickserie Das Zeitportal geredet haben. Und da kommen wir heute, also wir kommen auf den Planeten zurück. Kirk und Co. kommen da heute zum ersten Mal in der Folge City on the Edge of Forever. Bevor wir da hinkommen, will ich noch eine kleine Werbung machen für etwas, was neulich für Raumschiff Eberswalde. Falls ihr wisst, was das ist das kleinste Star Trek Museum Deutschlands. Das ist im schönen Ort Eberswalde, irgendwo in der ostdeutschen oder norddeutschen Pampa. Sieht nochmal, wie gut ich vorbereitet bin. Ein sehr charmantes
Hauptsache Pampa,
aber wirklich. Ein sehr charmantes Kellermuseum. Da ist im Keller eines Wohnhauses auf sehr, sehr wenig Raum eine der größten und umfangreichsten Star Trek-Ausstellungen, Star Trek-Sammlungen an Exponaten, an Sammlerobjekten, an Masken, an Modellen, an Plakaten, an was nicht allem versammelt. Und der Betreiber dieses Museums, der Benjamin Stöwe, hat vor ein paar Tagen einen Livestream aus seinem Museum gesendet. Ging über mehrere Stunden. Ich konnte mir leider nicht alles anschauen, weil ich an dem Tag schlimme Migräne hatte und immer nur so lange geguckt habe, wie ich es halt aushalten konnte. Aber da waren tolle Sachen dabei und den Stream kann ich echt nur empfehlen. Der ist auf YouTube noch zu sehen. Ich verlinke den in den Shownotes. Er ist wirklich toll. Ganz, ganz besonders gefreut hat mich ein halbstündiges Interview mit drei Frauen, die in den 80ern maßgeblich daran beteiligt waren, dass der vierte Star Trek Film, Star Trek 4, zurück in die Vergangenheit, Gegenwart, scheiße jetzt, Geschichte, das liegt jetzt an der heutigen Folge. Auch eine der berühmten Zeitreise-Geschichten aus Star zurück in die Star Trek 4, zurück in die Gegenwart.
Vergangenheit.
Ach, verdammt. Star Trek for the Voyage Home, sagen wir es einfach mal so. Und die waren maßgeblich daran beteiligt, nachdem die vorherigen Star Trek-Filme furchtbar schlecht synchronisiert wurden, haben diese drei Frauen sich durchgesetzt, sich an Leonard Nimoy, den Regisseur, gewandt und an Harv Bennett, den Produzenten, haben sich gegen alle Hindernisse durchgekämpft und waren dann am Schluss an der Synchronfassung so stark beteiligt, dass die eigentlich die gesamte Dialog, die ganze Synchronfassung neu geschrieben haben. Und nach einigem Widerstand seitens des Synchronstudios ist dann auch deren Drehbuch komplett verwendet worden und wieder mit dem richtigen Sprecher für Kirk und die anderen. Und denen verdanken wir also, dass Star Trek 4 auch auf Deutsch ein sehr witziger und, ja, finde ich auch sehr guter Film ist. Und das hat mich auch sehr persönlich auch nochmal sehr gerührt, weil diese drei Damen aus Franken kamen und das hat mein Migräne gequältes Gehirn sehr, sehr besänftigt. Und für Star Trek 4 habe ich ja heute, wie es vielleicht die einen oder anderen schon gehört haben, die Titelmusik, die ich heute eingespielt habe. Das stammt aus Star Trek 4, das ist Hospital Chase. Das ist die Szene im Krankenhaus, an der Kirk und McCoy Chekhov entführen.
Ach.
Das ist die Musik, die da spielt.
Ach.
Auch für Dr. McCoy, denn der spielt ja heute auch eine wichtige Rolle. Für den ist das quasi auch. Und damit kommen wir dann jetzt, also nochmal die Empfehlung, schaut euch den Stream aus Raumschiff Eberswalde an, lohnt sich. Und wir kommen dann jetzt zur heutigen Folge City on the Edge of Forever. Und Ture, du hast die Eckdaten und sagst uns, wie das auf Deutsch heißt.
Fast.
Fast.
Griff in die Geschichte.
Ja, beinahe.
1:1 übersetzt, ja.
Ja, immerhin ja. Nicht Griff ins Klo, das ist ja auch schon mal.
Ja, ne, das ist, es ist schwer, es nicht mitzudenken.
Naja, gut, ich meine, das machen wir ja heute auch so ein bisschen, die Folge mal dahin abzuklären, weil das gilt so als eine der beliebtesten und besten, wenn nicht überhaupt die beste Folge. Und wir wollen uns das heute auch mal so ein bisschen unter dem Aspekt anschauen, was kann die Folge, verdient die diesen Status? Also Griff ins Klo
vielleicht. Ich glaube, es gibt keine einzige Folge, die den Status, die beste Folge verdient. Davon gibt es einfach zu viele.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Aber ich glaube, also Griff ins Klo ist hoch. Auch ein bisschen.
Nein, auch das ist es nicht. Es ist echt nur der Name, wo das einfach, das ist so,
ja.
Das schwingt einfach mit.
Es schwingt Griff einfach
in
mit.
Und ins Klo dann, das ist direkt das kleine postpubertäre Gehirn.
Absolut. Das, ja. Denkt, das Gehirn denkt sofort mit. Das ist ein blöder Satz.
Ja.
Zum Wohl.
Ja, Prost, ne? Wasser, ja.
Ja, ich habe schon wieder so viel geredet, da wird die Kehle trocken.
Tee. Wirklich erfrischend.
Tee, ich habe...
Pfefferminztee.
Ich habe feinherbes Rotgold Hövels Original. Und was man nicht gehört hat, weil ich es nicht hingekriegt hat, mit Plopverschluss. Ich versuche mal. Nee, geht immer noch nicht. Naja.
Also Pfefferminztee ist mehr so Grüngold.
Hm.
Ja.
Also meine Wasserflasche ist grün.
Oh, das würde ich...
Aber wenn ich der Einzige, der sich hier betrinkt, das ist ja traurig.
Du betrinkst dich mit deinem Bier?
Das ist wiederum wahr, ja.
Das muss ab und zu mal sein, ja.
Ja, aber sich betrinken mit einem Bier, das ist, da ist was dran. Das ist ja...
Also wenn das Bier groß genug ist, kann man sich auch an einem Bier betrinken. Vollbier,
ja, so ein bisschen, sagen wir mal. Seien wir gnädig, ich betrinke mich ein kleines bisschen. Okay, Ture, wie sind denn die Eckdaten der Folge?
Ja, ich weiß jetzt gerade, warum ich das keine gute Idee fand. Jetzt muss ich lauter meinen Namen falsch vorlesen. Aussprechen. Also, die Folge kam am 6. April, meinem Geburtstag, aber nicht meinem Geburtsjahr.
Oh.
6. April 1967 in den USA raus. Und ich wusste gar nicht, dass die Scheiße so lange gedauert hat, bis sie bei uns aufgeschlagen hat. Bei uns, wo sie ausgestrahlt haben, 18. Januar 1988.
Naja, das ist eine von den...
Das kommt mir aber auch verdammt spät vor.
Ja, ja, das, ne? Ist also. Ja in zwei Schüben. Das kam ja zuerst im ZDF und dann sehr viel später in einem zweiten Schwung auf Sat.1.
Ich sehe das hier gerade. Also ich habe gerade die komplette Liste der Staffel. Das ist ja vollkommen durcheinander.
Ja, ja.
Also das ist ja die immer, erste Folge gewesen, kam, das, ja. Ja, also irgendwie die erste Folge 1987 Erstausstrahlung, zweite Folge 1974 Erstausstrahlung. Meine Fresse. Jo, ist die vorletzte Folge der ersten Staffel.
Mhm.
Wir sind kurz bevor Chekhov vom Klo kommt.
die längste Sitzung der Fernsehgeschichte.
Und jetzt wird's Englisch peinlich. Peinlich Englisch. Regie war ist von Joseph Pevney.
Ja, ja, der Joseph Pevney, über den wir schon im Vorgespräch gelästert haben. Wenn wir den nicht erwähnen, dann werden seine Enkel uns den Arsch wegklagen.
Ihr wollt Eckdaten, ihr kriegt Eckdaten. Ja. Drehbuch von... Aber das hat ja durchaus inhaltliche Relevanz. Ja, Drehbuch von Harlan Ellison.
Ja. Ellison? Harlan Ellison. Es ist ein Mann. Harlan Ellison ist ein Mann. Harlan, das ist tatsächlich Harlan sehr wichtig für die Folge, ja.
Produktion Gene L. Kuhn und Musik Alexander Courage.
Ja. Das ist der mit der Mutter, ne?
Ich habe mir die Folge, weil ich total verpeilt hatte, dass wir heute aufnehmen und nicht morgen, gerade noch mal mit 1,4-facher Geschwindigkeit angeschaut, damit ich das hier zu der Aufnahme hinbekomme.
Du kannst die Folge doch gar nicht mehr ernst nehmen.
Das ist auch schwer gewesen. Also ich habe mich so gesteigert von 1 auf 1,1, auf 1,2, auf 1,4.
Kann es vielleicht sogar sein, dass wir darüber gesprochen haben, das am Mittwoch aufzunehmen, weil ich auch bis gestern fest davon überzeugt war, dass es Mittwoch war, bis ich in den Kalender geguckt habe.
Das kann sein, ja.
Das ich weiß gar nicht, was wir für Wochentage haben.
Aber
erst dann am Schluss die Musik gespielt hat auf 1,4-facher Geschwindigkeit, da habe ich dann wirklich einen Lachkrampf bekommen, weil das war zu schön. Es gibt ja da eine Stelle in der Folge, in der Kirk Klamotten klaut. Und da ist mir jetzt auch erst aufgefallen, weil ich es irgendwo gelesen hatte und dann nie darauf geachtet habe, dass da tatsächlich das Star Trek-Thema in einer Comedy-Version gespielt wird. Das ist total drollig.
Echt? Das habe ich gar nicht.
Ist dir jetzt in der 1,4-fachen Geschwindigkeit aufgefallen?
Ja, ja.
Wird das also vielleicht eine 1,4-fachen Reduzierung
der 1,1-fache oder 1,2-fache?
Aha.
Ich schaue mir das dann anschließend auch nochmal in der 0,5-fachen Geschwindigkeit dann zum Ausgleich dann an.
Eine gute
also Moment, du hast eine 1,4-fachen Geschwindigkeit geschaut, weil du keine Zeit hattest, um dann nochmal langsamer zu schauen?
Nee, das mache ich dann nach der Aufnahme.
Nach der Aufnahme.
Zum Einschlafen, zum
Müde werden. Ist das dann so eine Art Geschwindigkeitskarma?
Genau, damit ich dann dabei einfach schön wegdämmern kann, ins Koma fallen kann.
Na denn?
Ja, Tobi? Du hattest den
unglaublichen Inhalt, ja. Die Enterprise befindet sich im Orbit eines Planeten und wird dort von Zeitverschiebungswellen erfasst. Finde ich ein schönes Wort. Durch diese Wellen wackelt das Raumschiff und eine Konsole explodiert und Sulu wird dadurch verletzt. Pille kommt zur Behandlung auf die Brücke. Das Schiff erfährt wieder eine Erschütterung und Pille rammt sich dann, nachdem er vorher Sulu geheilt hat, die Spritze mit diesem super krassen Medikament Chondrazin in den Leib. Die geringe Dosis gereichte für Sulu zur Heilung. Die massive Überdosis bei Pille führt allerdings zu Hysterie, Wahnsinn und Verfolgungswahn. Pille rennt da durch, schreit dann, ihr bringt mich um und sowas, rennt durchs Schiff, versteckt sich und beamt sich dann auf die Oberfläche des Planeten und zwar ganz zufällig genau an die Stelle, von der diese Zeitverschiebungswellen ausgehen, wie das halt so das temporäre so ist, Psychopathen halt so machen. Die können dann das alles. So, das führt dann natürlich dazu, dass ein Außenteam um Kirk und Spock ihm hinterher beamt. Und dann kommen sie halt auch an die Stelle und finden da ein ringförmiges Zeitportal. Das Portal kann, wie es sich für normale Portale halt so gehört, sprechen und stellt sich halt als Hüter der Ewigkeit vor. Dieses Portal funktioniert so ein bisschen wie ein Fernseher und zeigt in mehrsekündigen, unkontrollierten, aber sich wiederholenden Rhythmus den Zutritt zu verschiedenen Epochen der Vergangenheit und sagt, ja, da kann man reingehen, das ist dann ganz toll und so weiter und so fort. Zwischenzeitlich erwischen sie auch Pille, der entwischt dann aber auch, weil er sich losreißen kann und hüpft dann das Portal unkontrolliert in irgendeine Zeit. Und dort schafft er es, dass die Zeit sich dermaßen verändert, dass zum Beispiel die Enterprise nicht mehr existiert, was dann von der Crew auf dem Planeten als nicht so angenehme Situation empfunden wird. So, die überlegen dann, was man dann machen kann und quatschen dann auch noch ein bisschen mit dem Zeitportalmeister und schaffen es dann jedenfalls, über einen Rhythmus in das Portal zu springen, dass sie relativ nah an dem Zeitpunkt und Zeitort ankommen, wo Pille war, um halt den Schaden zu beseitigen, den er mit seinem Eingriff dort getan hat. So, die treffen dann ungefähr eine Woche vor Pilles Ankunft in einer nicht näher benannten amerikanischen, US-amerikanischen Stadt zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren ein. Und um sich dagegen anzupassen, um Spocks Ohren zu verstecken, müssen sie erstmal Kleidung klauen und betäuben dann noch den Polizisten, was man halt in der Zeit so alles macht, also mit Spocks super Killergriff. Dann treffen sie auf die Sozialarbeiterin Edith Keeler. Wer das spielt, sagen wir nachher. Und die betreibt eine Armenmission. Also die beiden brauchen natürlich Geld und fangen dann und Obdach und fangen an, bei ihr zu arbeiten. Und mit dem Geld finanzieren sie Spocks Bastelhobby. Der will nämlich seinen Tricorder so umbauen, dass er damit so ein bisschen die Zeit vorwärts und rückwärts lesen kann. Was ich mir auch logisch vorstellen kann. Und so erfährt er halt, dass Edith Keeler zwei Optionen hat. Entweder stirbt sie bei einem Verkehrsunfall und die Zeit funktioniert so, wie alle sie kennen und wollen. Oder sie lebt halt weiter und greift dann halt als Friedenstante in die Geschichte ein und es gibt keinen Zweiten Weltkrieg. Genau gesagt, die Deutschen gewinnen. Und das hängt halt davon ab, wie Pille sich dann da so verhält. So, Pille kommt dann irgendwann auch in die Stadt, also nach einer Woche, und ist weiterhin völlig panisch und dann klaut ihm noch ein Obdachloser seinen Phaser, der knallt sich dann behende selbst damit ab. Und da ist die Frage, wisst ihr eigentlich, was mit diesem Phaser passiert ist? Hat er sich auch zerstört oder lag der dann da rum?
Ich glaube, der hat sich überladen.
Also es ist... Ich kann nur sagen, es war am Ende beides weg, Mann und Phaser.
Ja, ich glaube, der Phaser hat sich irgendwie selbst überladen und eigentlich wäre das eher eine Explosion gewesen, aber der hat sich wohl selbst mit aufgelöst. Wäre sonst guter Phaser. Ja.
Weil wir wissen ja, was passieren kann, wenn ein Phaser explodiert.
Und wir wissen, was passieren kann, wenn ein Phaser irgendwo liegen bleibt. Dann hätten wir jetzt eine alternative Zeitlinie geschaffen damit.
Oh mein Gott, noch eine. Nein! Naja, dieser Phaser zerstört sich glücklicherweise selbst und dummerweise für den Clochard mit ihm. So, da rennt halt McCoy auch durch die Stadt und landet dann auch glücklicherweise in der Mission von Edith Keeler. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich hier geschrieben habe. Genau. Und Spock findet heraus, dass McCoy durch seinen Erscheinen Edith Keeler vor einem tödlichen Verkehrsunfall bewahrt hat. Und das führte dann dazu, dass die gute Frau halt weiterlebte und im Rahmen einer Friedensbewegung halt damit verhinderte, dass die USA in den Krieg gegen die Deutschen eintreten. Dadurch hätten dann die Deutschen Zeit gehabt, die Atombombe zu entwickeln und den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Das ist natürlich eine Realität, die man sich nicht so wünscht. Also müssen halt dafür sorgen, dass Pille sich nicht so einmischt. Wie es sich gehört, verliebt sich natürlich Kirk auch wieder in die gute Frau. Ist ja auch eine Frau und ist im Weltall. Obwohl, normalerweise steht er ja mehr so auf Außerirdische, aber ist ja auch egal. Und dann sorgen sie halt dann dafür, dass Edith Keeler letztendlich, wie es sich gehört, sterben muss. Und ich glaube, wie sie dann stirbt und was dann so, das können wir dann noch besprechen. Jedenfalls, durch diesen Tod geht die Geschichte so weiter, wie man sie kennt. Die Föderation wird gegründet, die Enterprise dümpelt oben in dem Orbit rum und die drei Jungs, erst hüpfen nur Kirk und Spock und wenige Augenblicke später hüpfen dann auch Pille durch das Zeitportal. Alle freuen sich, trinken eine Fassbrause. Und fliegen woanders hin. Neuen spannenden Abenteuern entgegen. Hey!
Ja. Romulanische Fassbrause.
Ja.
Wildbeere.
Das war die unglaubliche inhaltliche Zusammenfassung.
Sehr schön. Sehr, sehr gut. Jetzt wissen auch alle, du hast ja auch so eine Erzählerstimme. Und jetzt wissen auch alle,
was passiert. Schwafelstimme.
Toll, toll. Es gibt von dem Drehbuch Also Hayden Allison ist auch ein renommierter Science-Fiction-Autor gewesen, auch durchaus auch einer, der polarisiert hat mit seinen Arbeiten. Und der war sehr unglücklich, wie sich das mit dem Drehbuch entwickelt hat. Das musste mehrfach umgeschrieben werden, weil Gene Kuhn und Gene Roddenberry, der große Vogel der Galaxis, die waren da sehr unglücklich. Also sollte Hayden Allison das Drehbuch überarbeiten. Das hat er gemacht. Die waren immer noch unzufrieden. Dann hat Gene Kuhn sich rangesetzt, hat das überarbeitet. Die waren immer noch unzufrieden. Dann wurde Dorothy Fontana, die Skripteditorin war zu der Zeit, drangesetzt, das Ganze nochmal neu zu schreiben. Und dann am Schluss hat sich nochmal Gene Roddenberry drangesetzt und das Ganze überarbeitet. Die Grundgeschichte ist immer noch die von Hayden Allison, aber vom Originalskript sind zwei Sätze übrig geblieben. Since before your sun burned hot in space, since before your race was born. Und der zweite Satz, time has resumed its shape.
Da war der, also eigentlich alles Texte vom Guardian. Thor.
Ja. Ja. Und da war der halt nicht besonders glücklich darüber und wollte dann auch das Ganze unter seinem Pseudonym als Pseudonym genannt werden, weil aber bekannt war, dass wenn Hayden Allison welchen Namen er dann üblicherweise benutzt hat, aber es war immer derselbe und es war bekannt, wenn er dieses Pseudonym benutzt, dann ist der sehr unzufrieden mit der Produktion gewesen und dem Studio. Und das wollte das Studio nicht, weil das ein schlechtes Licht auf sie geworfen hat. Also haben sie sich geweigert und haben halt written bei Hayden Allison. Deswegen wird der als Drehbuchautor genannt. Was ich aber gefunden habe, und wir haben in der Folge haben wir wieder ein bisschen Bücherregal und ich verteile die jetzt mal so über die Folge. Ich kann mir ein paar schöne Bücher vorstellen. Das Originalskript von Hayden Allison hat als Grundlage für einen Comic gedient, für eine Graphic Novel. Hayden Allison's City on the Edge of Forever, The Original Teleplay. Von, ich hab's hier. Dummerweise habe ich es mir notiert, muss ich reinschauen, wie die Namen. Adaption, also umgeschrieben für den Comic von Scott und David Tipton und gemalt, also wirklich, das ist gemalt von J.K. Woodward. Das ist ein fantastischer Comic, der ist fantastisch gestaltet. Selbst wenn man nicht wirklich gerne Comic, also wenn man kein Comic-Freak ist, kein Comic-Fan, ist das trotzdem für einen Star Trek-Fan eine ganz große Anschaffung. Die Bilder sind unglaublich gut, die Zeichnungen sind toll, die Gesichter sind alle wahnsinnig gut wiedergegeben, die Stimmungen, die emotionalen Stimmungen kommen gut raus. Das ist mit Gouache gemalt, mit Aquarell, mit Tusche.
Was ist Malerei. Denn Gouache? Ich kenne nur Guano. Das ist mit Sicherheit was anderes.
Gouache ist eine Maltechnik. Habe ich selber auch noch nicht gemacht, aber da kannst du sehr schön mit dicken Farben, die du mit Wasser verdünnst, sehr schöne Farbverläufe hinbekommen. Also
okay.
Es sieht einfach toll aus, der Comic. Und in dem Comic werden halt auch die Unterschiede zu der Geschichte recht deutlich, die wir jetzt hier besprechen. Und die sind, obwohl die grundlegend gleich ist, doch in den Details zum Teil krass unterschiedlich. Ich wollte noch sagen, den Comic gibt es bei IDW Publishing Verlag momentan leider nur auf Englisch zu haben. Wer des Englischen gut mächtig ist, dem kann ich das wirklich empfehlen. Und wer sich etwas quälen muss, dem empfehle ich es trotzdem, weil es lohnt sich. Ich gehe mal auf den grundlegendsten Unterschied ein. In der Originalgeschichte kommt Dr. McCoy nicht vor.
Ach.
Es ist, wer da in die Vergangenheit springt, ist ein Drogendealer, ein Lieutenant Beckwith, ein Mitglied der Mannschaft, der psychedelische Drogen an andere Besatzungsmitglieder vertickt und droht aufzufliegen. dann einmal durchs Schiff stürmt, ein paar Leute niederschlägt und sich auf den Planeten runterbeamt. Kirk, Spock, Janice Rand, die in der Folge im Fernsehen auch nicht vorkommt, das ist die blonde Yeoman von Kirk, die ja zu der Zeit schon lange nicht mehr in der Serie war, weil die Schauspielerin geschasst worden ist, auf sehr unschöne Weise damals. Wie hieß sie denn? Namen vergessen, schade.
Ja, der Yeoman.
Und noch ein paar andere beamen runter auf den Planeten, verfolgen Beckwith. Es kommt zu einem Gemenge. Beckwith springt durch den durch das Portal. Also da komme ich später alles nochmal so ein bisschen dazu, was da noch so große Unterschiede sind. Und dann beamen sie die anderen erstmal zurück aufs Schiff, um dann festzustellen, dass das Schiff von Raumpiraten geführt wird, nicht mehr die Enterprise, sondern die Condor ist. Und sie müssen sich im Transporterraum verschanzen, um gegen diese Raumpiraten, die sie fertig machen wollen, die Stellung zu halten. Also Rand, Janice Rand wird beauftragt, die Stellung zu halten, weil sie die ranghöchste dieses Landing-Teams ist, wenn Kirk und Spock wieder runter auf den Planeten beamen, um denen den Rücken frei zu halten. Und Kirk und Spock beamen dann wieder runter, um weiter vorzugehen, wie wir das auch in der Geschichte kennen, mehr oder weniger.
Okay.
Und das ist dann eben auch am Ende nicht McCoy, sondern Beckwith, der Drogendealer, der Edith Keeler davor retten will, zu sterben, und damit droht, die Geschichte zu ändern. Auch da kommen wir gleich noch später.
Diese Variante des Drehbuchs oder der Geschichte eigentlich spannender.
Schon, ja.
Weil sie halt auch nicht so weichgespült, aber nicht so, klassisch nett ist, ne? Ja, der eigentlich gute Arzt, sondern da kommt dann halt so ein Halunke dann schon vor und mit einem eher düsteren Paralleluniversum statt oder alternativen Realität statt, Enterprise ist einfach nur weg.
Ja, also, vor allem allein, dass das ein Drogendealer auf der Enterprise ist, das ging ja gegen alles, was Roddenberry gewollt hätte. Das muss ja eine heile Welt sein. Das ist das Utopia des 23. Jahrhunderts. Da hätte sowas wie Drogenmissbrauch überhaupt und Kriminalität sowas schon mal gar nicht. Und auch auf keinen Fall innerhalb der Besatzung. Da war der strikt dagegen. Aber auch der Umstand, dass am Schluss, das kann man ja, das nehmen wir schon mal vorweg an der Stelle. Wir gehen ja eh jetzt nicht unbedingt chronologisch vor. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ist es ja so, McCoy will Edith Keeler retten, weil er sieht, dass die mitten auf der Straße steht, während ein Lastwagen ankommt und sie den Lastwagen nicht sieht und sie in Gefahr gerät, überfahren zu werden, und genau das dann auch passiert. McCoy wäre auf sie zugerannt, hätte sie weggezogen und hätte dadurch die Geschichte verändert. Und in der Folge, in der TV-Folge, ist es Kirk, der McCoy dann zurückhält und Edith Keeler sterben lässt, obwohl das für ihn das schlimmste Opfer bedeutet. In der Originalgeschichte,
was ich sehr gut gespielt fand. Also das fand ich sogar von Kirk oder von
Shatner,
von Shatner gut gespielt. Also
großartige Szene. Es gibt da so ein paar Ungereimtheiten am Anfang dieser Szene, aber das ist toll. Also sowieso, ja. Da sind von Shatner, Nimoy und Joan Collins, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, Edith Keeler.
Das haben wir noch nicht erwähnt, nein.
Wird von Joan Collins, Denver Clan und so gespielt.
Das Biest.
Das Biest. Ja, aber hier ja nicht. Und hier nicht, toll gespielt. Aber wie gesagt, im Comic ist es Beckwith, der dazukommt, sie retten will. Also der Drogendealer, eigentlich ein Verbrecher, der aber aus dem Reflex heraus sieht, er ist ja zwar ein Drogendealer, aber er ist kein Mörder. Das Gute in ihm kommt aus dem Reflex heraus, er will die Frau retten. Kirk sieht das, ist aber in dem Moment erstarrt, der kann nicht handeln, das schafft er nicht. Der ist in so einem Konflikt, dass er, dass es zu schnell geht und er nicht reagieren kann. Und Spock springt nach vorne, reißt Beckwith zur Seite und Edith Keeler wird vom Laster überfahren. Und das war etwas, was Roddenberry auch nicht wollte. Es sollte Kirk sein, der das verhindert. Weil er nicht wollte, okay, dass der Held der Geschichte so schwach rüberkommt. Der musste der aktive Part sein, der, was ich auch ehrlich gesagt ganz gut finde, ganz richtig, weil in der kurzen Zeit, in der du sowas gezeigt bekommst, musst du das ein bisschen plakativ gemacht bekommen. Es ist einfach, aber der Held muss derjenige sein, der am Schluss sein mit sich kämpft und zu der Überzeugung kommt für das größere Gute, und so muss hier das Wohl der Einzelnen wiegt weniger als das Wohl der Vielen. Das, was Spock ihm im zweiten Film gesagt hat, das Kirk aber zu dem Zeitpunkt schon längst gewusst hat. Der zweite Kinofilm. Ja, im zweiten Kinofilm ist ja Kirk sagt, ja, ich habe mich nie mit dem Tod auseinandergesetzt, weil er den Kobayashi Maru-Test nicht richtig abgeschlossen hat, sondern beschissen hat. Hallo? Der hat seinen Bruder im Lauf der Serie verloren, der hat Idis Keeler sterben lassen. Der hat auch das Prinzip, das Wohl des Einzelnen wiegt weniger als das Wohl der Vielen, hier instinktiv, er hat das verstanden und danach gehandelt, und das haben sie im zweiten Kinofilm scheinbar alles vergessen gehabt.
Ja, wer weiß, was die vorher geraucht haben. Ne? Oh, ein Bleistift. Am Ring Nase.
Es hat gerade so ausgesehen, als hätte Felix Tobi eine Flasche übergereicht.
Ja, geh zurück.
Perfektes Teil. Ja, falsch.
Danke. Oh mein Gott, wir schaffen das die ganze Zeit. Diese eine Flasche. Und magischerweise, wenn sie bei mir ankommt, enthält sie Alkohol. Wie machen wir das?
Ja, das kommt durch dieses Wibbly, Wobbly, Timey, Wimey Zeitgeschlumpe. Ja, so wird aus Wasser Alkohol. Was auch sonst. Wenn Wasser vergärt, wenn man zu sehr kocht, wird es Alkohol.
Sag mal, ist euch, weil wir gerade bei Alkohol sind, am Anfang der Folge Scotty aufgefallen, was für eine Pfeife das ist?
Scotty ist in der ganzen ersten Staffel eine Pfeife.
Ist eigentlich,
nur weil er sich am Tresen festhält?
Scotty ist eigentlich in der ganzen Serie eine Pfeife. Das ist der wahrscheinlich kompetenteste Techniker. Aber ich habe ja sowieso die Theorie, dass Kirk von lauter, mit Ausnahme von Spock und McCoy, von lauter Vollpfosten in seiner Mannschaft umgeben ist. Das sind Fachidioten. Scotty ist, der hält sich am Anfang so ganz komisch an diesem Pult fest, sitzt da eigentlich mit dem Arsch drauf, auf den Tasten fast schon, viel zu nah dem Typen, der da arbeiten soll, und hält sich so ungeschickt fest, als ob er weiß, es wackelt gleich, aber so kann man sich nicht festhalten.
Aber vor allem, warum ist der auf der Brücke?
Der ist Chefingenieur, ja.
Warum biebt der mit?
Ingenieur im Maschinenraum oder so.
Warum biebt der mit runter?
Ja. Yeah. Wenn du da unten, selbst wenn man da unten einen Techniker gebraucht hätte, der hätte ja noch nicht mal seine Werkzeugtasche oder sowas dabei. Warum? Weil der gerade eben bewiesen hat, wie unfähig er war, McCoy festzuhalten.
Dass sich auf Konsolen setzt, hat eine große Tradition. Ich möchte nicht wissen, wie viele Warpkernschmelzen Riker schon ausgelöst hat, weil er seinen Hintern wieder auf einer Konsole packt.
Ja, allerdings. Wenn nicht Riker, dann eben Scotty. Ja. Mein Gott, Will Riker, der legitime Erbe von Scotty, schrecklich.
Deswegen haben sie die Farben gewechselt. Nur deswegen.
Ja. Aber ich meine, nachdem Sulu diesen Unfall hat, Kirk rennt zu Sulu, die Sekretärin, der Yeoman, rennt zu Sulu, und Scotty rennt an Sulu vorbei, setzt sich ans Steuer. Okay, ist in Ordnung. Der erfüllt Sinn. Seine Pflicht. Kann ich mitleben.
Muss ja weitergehen.
Kann ich mitleben, auch wenn es herzlos wirkt.
Ja, aber das ist so, musst du, also sowas brauchst du in den Situationen, dass irgendjemand dann noch dafür so die Knöpfe bedient und auf die Bildschirme schaut.
Ja, aber dann kommt McCoy an, verabreicht Sulu die Injektion, und bei der nächsten steht neben Scotty am Pult des Steuers. Und bei der nächsten Erschütterung rammt er sich das Ding selber in den Bauch. Okay, da hätte auch Scotty nichts machen können. Aber Scotty sitzt generell die ganze Zeit daneben und glotzt ihn einfach nur an. Der sitzt da, glotzt ihn an, auch so unbeteiligt. Was ist jetzt los? Was soll ich machen? Und der hält auch McCoy, als der schon rumbrüllt, nicht irgendwie fest. Der hätte ja nur aufstehen müssen. Der saß in Greifweite neben ihm. Und erst als McCoy losrennt und auf der anderen Seite des Geländers ist, dann springt Scotty auf, um ihn festzuhalten. Und zwar rennt er auf das Geländer zu, quasi so in dem Moment, ja, jetzt kann ich, jetzt ist ein Geländer zwischen uns. Jetzt kann der böse Mann mir nichts mehr tun.
Ja.
Und den nehmen sie mit runter auf den Planeten, um McCoy zu fangen. Warum? Der ist unfähig. Der
hat
den
Rothemd. Vielleicht hätten sie ihn sterben lassen wollen, aber es hat ja nie funktioniert.
Ja.
Also ich hätte es auch so gemacht, weil er war ja eindeutig bissig zu dem Zeitpunkt, McCoy.
Ja, und so kann man immerhin sagen, ich wollte es ja probieren, aber da war ja ein Geländer zwischen uns.
Ich hätte es ja gemacht.
Davon, das ist ja eigentlich auch gar nicht, also dafür haben sie ja die anderen Rothemden.
Ich glaube auch, die haben Scotty einfach nur wegen der Farbe des Hemds vom Hemd mitgenommen.
Aber der Sicherheitschef war ja auch nicht sehr aktiv, ne?
Ich glaube, die haben den mitgenommen, weil so ein paar Zeilen gesagt werden mussten, wofür sie nicht nochmal extra wieder jemanden casten wollten oder so. Ja, zum Beispiel, sie sind doch gerade erst, das stimmt.
Ja, aber sie hat Uhura dabei und Uhura kriegt eh viel zu wenig zu tun und ich freue mich über jeden Satz, den sie hat, weil Uhura einfach toll ist. Tolle Schauspielerin, ja. Michelle Nichols, und die hatte halt auch so ein paar Zeilen dadurch, aber die wirkte eigentlich nur verängstigt.
Wie ja, halt und das ist aber auch wieder so dieser typische Star Trek-Fall, wo einfach mal die ganze Krypuken-Crew mit irgendwo hingenommen wird, aus Gründen.
Ja.
Und es bleibt ja nie einer von den höheren Offizieren zurück. Also, was heißt hier nie, aber selten. Also, ja.
Die drei wichtigsten sind meistens dabei. Ja. Kirk, Spock und McCoy.
Du kennst das ja jetzt durch das Comic besser. Kann das sein, dass es einfach noch so ein Artefakt aus der Ursprungsgeschichte ist?
Nee. Also im Comic spielt Scotty überhaupt keine Rolle, glaube ich. Ich muss gerade mal reinschauen, ob Scotty in dem ersten Landeteam mit dabei ist. Nee, ist er nicht. Das sind einfach nur Rothemden-Sicherheitsleute. Macht ja auch mehr Sinn. Und eben Janice Rand, warum auch immer, aber warum auch nicht. Sie ist ja quasi, Yeoman, ist sie Offizierin oder Unteroffizierin? Und die hat einen Tricorder dabei und die kann Spuren lesen. Die landen auch nicht direkt in der Ruine bei dem Kringel, sondern auf einer Wüstenebene und verfolgen die Spuren. Und die kommen dann an eine große Klippe, an eine riesengroße Steilwand. Und in dieser Steilwand, oben auf der Kante, sehen sie dann die Stadt, diese Ruinenstadt, die auch wirklich wie eine Stadt wirkt. Und
Szenen, die einfach nie in dieser Serie aus Budgetgründen hätten umgesetzt werden können.
Ja, aber du hättest ein Matte-Painting anlegen können. Also ja, die hatten in der Serie schöne Matte-Paintings und das hätte ich ja wirklich gut getan, weil City on the Edge of Forever, das ist im Originalskript, sieht Kirk diese Felswand und sagt, like a city on the edge of forever. Und das hat hier gefehlt. Das hat ja einfach gefehlt, diese Stadt am Rande der Ewigkeit. Das ist diese Stadt mit dem Zeitportal und eben das New York in den 30ern, was durch diesen Griff in die Geschichte ja auch zu einer Stadt am Rande der Ewigkeit wird. Das ist diese Dualität, die Harlan Ellison da so im Kopf hatte. Und das geht in der TV-Folge komplett verloren, finde ich. Da macht Griff in die Geschichte tatsächlich mehr Sinn.
Aber in der Hinsicht ist die Dualität tatsächlich noch da im Sinne von dem, wie stark es beides zurückreduziert wurde. Ich meine, hier siehst du ja sehr wirklich gut, dass du nur einen Raum hast mit einer bunten Wand.
Ja.
Also es ist schon sehr klar, wie eng das da alles ist im Studio. Und New York ist total provinziell. Das ist eine Kleinstadt.
Du siehst einmal,
ist das denn tatsächlich New York oder ist das?
Ja, es wird habe ich mich auch gefragt, aber beim zweiten Mal sehen, es wird gesagt, dass es New York ist.
Und du siehst, ich glaube, eine der Brücken, ist es die Brooklyn Bridge, ich weiß nicht, aber man sieht mal tatsächliche Aufnahmen von New York aus der Zeit, nur für eine kurze Szene, aber das gibt so ein bisschen Lokalkolorit.
Aber streng genommen ist es fast bedeutungslos, dass es New York ist. Es hätte jede beliebige.
Es war wichtig, dass es eine amerikanische Großstadt ist.
Chicago im Kopf irgendwie.
Chicago sollte es tatsächlich ursprünglich sein.
Ich finde das auch nach, das hat schon so ein bisschen Blues Brothers Flair da.
Ja, ja. Aber es ist nicht mal jetzt hier in dem Originalskript ist es Chicago. Also das war ganz am Anfang mal Chicago gedacht, aber auch hier in dem Comic ist es bereits New York.
Okay.
Sweet Home Chicago, ja. Die Blues Brothers. Ja, und da, aber es ist halt auch eine richtige Stadt und hier hast du halt nur so ein paar Ruinen, so ein paar römische Säulen, die finde ich keinen Sinn für mich ergeben. Und so ein paar krüppelige Felswände. Das wirkt nicht wie eine Stadt. Und dann dieser Donut-Kringel in der Mitte. Ich hab dir noch mal die ersten paar Minuten von der Zeichentrickfolge angeschaut.
Lüge ich jetzt oder lüge ich nicht? Ich lüge jetzt, ja.
Ich habe sie mir gerade angeschaut, auch bei leicht erhöhter Geschwindigkeit.
Aber ich habe sie noch halbwegs im Kopf, vor allem die Unterschiede beim...
Genau,
der Kringel ist ja bei in der animierten Folge ist er mehr so eine Art Mönch von seiner Sprechweise her.
Ja, ja, der hat eine
Aber ist das denn dieselbe Geschichte oder ist das eine andere Geschichte?
Ist derselbe Kringel, ist aber eine andere Geschichte. Also es ist so eine Art, die kommen dann nochmal hin und benutzen den jetzt kontrolliert für Forschung.
Genau, also wie gesagt, wir kommen da heute zum zweiten Mal hin und Kirk zum ersten Mal. Dafür kommt Kirk dann mit der Enterprise in der Zeichentrickserie zum zweiten Mal. Das ist verwirrend, aber
Zeitreisen. Ja. Man kriegt immer Kopfschmerzen. Ja. Man weiß, dass man Zeitreisen war, wenn man Kopfschmerzen hat.
Das stimmt. Dann hatte ich neulich keine Migräne, sondern ich war Zeitreisen.
Ja.
Ist auch schön, was man so in der Corona-Zeit so machen kann. Zeitreisen.
Und jetzt kann ich mal richtig kitschig werden. Wir reisen doch immer in der Zeit. Plus immer nach vorne.
Ich fand es ja interessant, in der Zeichentrickserie konnte man ja den Wächter, den Guardian kontrollieren. Man konnte, Spock hat ihm gesagt, ich möchte an dem und dem Tag da und dahin auf Vulkan. Und das wurde dann eingestellt und dann blieb das da auch.
Aber das sagt er ja auch zum Schluss, ne? Benutzt mich hier, komm, peitscht mich aus, gib mir Kringelnamen.
Gib mir Städtenamen, jawohl.
Ja, aber hier müssen die das ja auf schneller Geschwindigkeit durchlaufen lassen und können das überhaupt nicht verlangsamen, nicht anhalten. In der Originalgeschichte können sie das anhalten, da kann der mal eben auf Pause drücken. Als sie nämlich beim New York der 30er ankommen, sagt Kirk, mach mal Pause hier, halt mal an und dann bleibt das da stehen. Und deswegen kann dann Lieutenant Beckwith auch da durchspringen. Da ist es auch kein Kringel, sondern es ist eine große Felswand, so eine Art Eiswand, in der auch nicht eine körperlose Stimme, sondern mehrere alte Männer, die auch ein bisschen aussehen wie Teil dieser Felswand, projiziert werden und die Guardians dann sind. Und wenn man da durchspringt, Superman, dann sieht man so diesen Regenbogeneffekt, den man noch aus Star Trek The Motion Picture vom Plakat her kennt.
Superman und die unendliche Geschichte.
Ja, genau.
Ja.
Ist euch aufgefallen, dieser Kringel, der Donut, sagte, er ist so alt wie die Zeit.
Mhm.
Und so alt wie die Zeit bedeutet für mich, der ist ziemlich alt. Also älter als alles.
Also der wurde eigentlich dann beim Urknall mit ausgespuckt. Ja.
So, und dann sagt er aber, er wurde programmiert. Von wem?
Von
wem wurde denn was programmiert?
Moment.
Ja, von denen, die auch so alt sind wie die Zeit.
Ja, die müssen ja gar nicht so alt sein. Die Programmierer können ja jünger als die Zeit sein. Aber wenn sie ihn so programmieren, dass seine Entstehung dann in der Zeit so weit zurückgeht, dass er zusammen mit dem Urknall entsteht.
Hör auf, Kopfschmerzen.
Ja, aber das ist so. Also,
darf ich eine einfachere Lösung anbieten? Er ist so alt wie die Zeit und ist mit rausgeploppt, aber er war die ganze Zeit unprogrammiert. Du weißt schon, wie ein Computer, der sagt, installieren Sie ein Betriebssystem
draufgepackt.
Genau. Ja, aber wer hat ihn denn dann programmiert? Beim Urknall gab es niemanden, der ihn
programmiert. Ja, der war halt die ganze Zeit unprogrammiert, bis jemand kam.
Wurde er vor 3 Wochen
weil der ist doch nicht mit dem Urknall zusammen entstanden und dann hat ihn der liebe Gott programmiert. Also
der muss ja nicht gleichzeitig mit seiner Entstehung. Nein, was meine ich ja? Der wurde nicht gleichzeitig mit seiner Entstehung programmiert.
Vielleicht war das ja vorher einfach nur ein Donut.
Hm. Ja.
Ein sehr alter
also die
Donut.
Hardware war da. Aber
zusammen mit dem Donut sind ja auch diese Ruinen. Sind die dann auch so alt oder sind die irgendwann später dazugekommen?
Vielleicht wurden die auch später dazugebaut.
Wisst ihr, woran ich bei diesen Ruinen
Phantasialand oder so.
Ja, wisst ihr, woran ich bei diesen Ruinen ganz stark denken musste? Vor allem wegen des Sandes. Nein. Den benutzen die, glaube ich, öfters. Ja, silberner Sand. Das Ganze hatte stark was von den Kerkern im Museum von Fratchett.
Ja.
Also vielleicht sind die gar nicht auf dem eigenen Planeten, sondern gleich in so einer Art festen Taschenuniversum mit verschwunden. Das würde auch erklären, warum sie noch da sind, nachdem sie die Zeit ausgelöscht haben.
Das ist ja eh so interessant.
Ja. Aber das sagen sie irgendwie, sie sind quasi in so einer Art Blase dann da von dem Portal gefangen. Das wird ja wissenschaftlich erklärt.
Das ist übrigens ein Move, den die bei Star Trek auch öfters machen. So, jemand zurückschicken, der verändert die Zeit und dann selber ist man dann irgendwie noch in so einer komischen Blase, wo man dann
das Star Trek in der Zeichentrickserie funktioniert das ja nicht. Das sind da stehen ja diese Historiker, dieser komische gelbe Vogel. Ich glaube, damit war Roddenberry gemeint, dieser gelbe Vogel in der Zeichentrickserie, dieser Historiker. Und die Frau, die aussah wie wie Frankensteins Braut. Und ich glaube, McCoy stand dann noch. Und als Kirk irgendein Rothemd und Spock rauskommen, erkennen sie Spock nicht. Das hätten sie aber eigentlich müssen, weil sie ja in dieser Zeitblase standen und von den Veränderungen nicht beeinflusst waren. Also in der Zeichentrickserie, in der Folge geht es darum, dass Spock nicht rechtzeitig zur Stelle war, um sich selbst als Kind zu retten und dann dahin zurückreisen muss, um sich als Kind zu retten.
Mein Gott, stellen wir einfach gerade fest, dass Star Trek seinen eigenen Kanon diverse Male nicht beachtet hat, noch vor Discovery?
Nein!
Das ist was ganz
Ich bin entsetzt!
Blasphemie!
Das ist was ganz, ganz anderes. Das darf man so nicht sehen.
Okay. Stimmt, ja. Aber das eine mögen wir, das andere nicht.
Genau.
Ganz
das,
genau.
Das macht den Unterschied. Was wir mögen, darf gar
nicht. Als Kind verletzt den Kanon das Wort nicht. Das Kanon noch nicht.
So. Nee, tatsächlich nicht. Das
verletzt dich nicht. Was machst du da?
Und ich habe auch festgestellt,
das ist nicht gut.
Dass ich weder das Wort noch das Konzept sonderlich interessant finde.
Mit der Uhr gegen den Tisch schlagen, das Zeitreisen funktioniert so nicht. Also,
du musst es umgekehrt versuchen.
Mit der Tisch gegen
mit
den
dem Tisch gegen die Uhr schlagen.
Mhm.
Geht nicht.
Genau.
Tisch ist zu schwer.
Ja.
Dann kannst du auch keine Zeitreisen machen.
Das klappt einfach nicht.
Scheiße. Ach, dann reise ich weiterhin nur vorwärts.
Na gut.
Ja, davon abgesehen sind so die Unterschiede eigentlich eher optisch, eher kosmetisch. Der Kringel sieht ein bisschen anders aus in der Zeichentrickserie. Der ist nicht so beleuchtet. Der Effekt im Inneren des Kringels sieht anders aus. Die Landschaft drumherum ist komplett anders. Die stehen in der Zeichentrickserie einfach auf so einer Ebene, wo so ein paar Ruinenstücke verteilt sind und hier eben in so einem...
Vielleicht gibt es ja mehrere dieser Kringel auf dem Planeten.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Vielleicht ist das ein großer Computer und das sind dann so Terminals.
Terminals.
Zugriffspunkte.
Die haben einfach ein Terminal gefunden, das noch besser funktioniert hat dann später.
Das und auch viel sympathischer singt.
Das könnte nämlich auch einiges erklären, vor allem auch benutzerfreundlich ist, weil in den Kringel in der TOS-Folge musst du unten über diese Kante drüber steigen. Da ist das Loch ein bisschen höher, so auf 30, 40 Zentimeter. Also McCoy kann da nicht reinrennen, sondern der muss reinspringen.
Der raucht auch. Ich glaube, der bei TAS raucht nicht. Ne? Der ist gerade.
Der bei TOS ist überhitzt, der qualmt.
Ja,
und
genau,
da
ist die Kühlung.
Ist der so nach unten zum Boden hin offen und man kann da bequem durchspazieren. Das ist also benutzerfreundlicher.
Siehst du?
Ja.
Was wäre passiert, hätte man da angefangen zu graben? Wie weit hätte man graben müssen, um unter dem Tor herzugehen? Oder ist das Tor nach unten unendlich auf?
Nee, das ist nicht nach unten unendlich auf, weil du siehst ja, dass der Kringel in sich schon geschlossen ist. Also du siehst die untere Kante. Da hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen graben müssen, um die untere Kante zu kommen, aber vielleicht. Dann, wenn man nach unten unendlich offen, reißt man dann auch in den Raum? Schon,
ja,
oder?
So wie, also wenn du buddelst, reist du sowieso in den Raum. Gell? Nach unten.
So hätte man auch da auch vielleicht Zeit reisen.
Ich springe jetzt von dieser Klippe und mache eine Raum- und Zeitreise und bin tot.
Aber hätte man da vielleicht dann die Fußmatte gefunden, unter der noch ein Schlüssel oder eine Informationskarte gelegen hätte?
Ich glaube ja, irgendwann hätte man einfach einen betrunkenen Druiden gefunden.
Das kann natürlich auch sein.
Ach ja.
Ich sehe schon, die Folge nimmt uns nicht ernst.
Nicht die Folge, nein, genau, die Folge nimmt uns nicht ernst. Genau so. So sieht es einfach mal aus. Wie sollen wir über die weltbeste aller weltbesten Star Trek-Folgen ernsthaft reden, wenn diese Folge uns nicht ernst nimmt?
Ich glaube, es liegt an der Erwartungshaltung. Ja. Das ist so, das ist ja etwas, was keine Folge eigentlich einhalten kann. Keine einzige.
Ja.
Die weltbeste Star Trek-Folge zu sein.
Ist furchtbar.
Das ist ja so eine große Bürde, dass es. Da kannst du entweder nur so rangehen, dass dich die anderen nicht ernst nehmen, weil du die ganze Zeit nur so ein Gebet aufführst, oder die Serie nicht selber ernst nehmen. Oder du machst das sachlich, wie sagen wir mal, Trek am Dienstag, aber
wir sind ja nicht sachlich.
Ja, wir sind nicht sachlich.
Aber es ist zumindest die weltbeste Star Trek-Folge ever, wo John Collins mitgespielt hat. Ich glaube,
da haben wir was dagegen. Ja, aber jetzt habe ich den Anschluss verpasst.
Aber ey, ich finde es grundsätzlich eine gute Folge. Ich habe da so meine Quirks mit und ich finde die auch nicht perfekt. Aber das
geht mir auch so.
Ja, aber das sind so die Sympathie überwiegt, so leicht, dass ich über das meiste wegsehen kann und am Ende mich nicht nur gut, sondern auch intelligent unterhalten fühlte.
Es ist auch tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen und ich mag sie wirklich, aber ich habe jetzt eben auch, weil ich darauf geachtet habe, unglaublich viel gefunden, wo ich dachte, nee, das geht eigentlich nicht. Da müsste ich jetzt mal so richtig meckern. Das kann ich natürlich auch noch machen.
Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden habe, dass niemand in der Lage ist, diesen kleinen, schmächtigen, zumindest schmächtigen Arzt ernsthaft festzuhalten. Und zwar so festzuhalten, dass der nicht einfach durch irgendwelche Portale hüpft. Kann man den keine Handschellen anlegen?
Das ist das, also wenn jemand wirklich so auf Hirnchemie ist, also sagen wir mal, selbst produzierten Drogen, also psychotisch ist. Die Leute können Kräfte entwickeln. Also dann hast du es mit einem Zwerg zu tun, den 20 Bullen, ich übertreibe, 19 Bullen nicht aufhalten können.
Ja, ich meine,
ja, okay. Kann man den nicht an irgendein Medikament spritzen oder den irgendwie fesseln?
Ja, aber das oder Problem ist ja.
Sicherheitsleute mitnehmen?
Also um ihn ein Medikament
zu spritzen. Ich glaube, die haben keine vernünftigen Sicherheitsleute, die sterben ständig.
Um ihm ein Medikament zu spritzen, hätte man den Arzt mitnehmen müssen, der sonst immer auf Landungstrupps dabei ist und der Arzt konnte aus Gründen nicht mitnehmen.
Ehrlich gesagt, ist Schwester die ist ja eigentlich, also ehrlich gesagt, ich glaube, die ist ja eigentlich der Arzt an Bord.
Die hätte, leider kam die in der Folge nicht vor, aber die hätte was machen können. Aber ihm ein Medikament zu spritzen, wenn er sich gerade eine Überdosis von einem Medikament gegeben hat, von dem die nicht wissen, wie die Auswirkungen eigentlich sind, weil die da spritzt du niemanden auch nicht einfach mal so noch ein Medikament rein, weil am Ende bringst du ihn dann gerade damit um. Das macht man halt einfach nicht.
Gott,
dann
hätten sie einen Phaser auf Betäubung stellen sollen.
Ja, aber natürlich, man hätte eine Folge draus machen können, wie, sagen wir mal, bei Asterix und Obelix der Kupferkessel. So lange Zeug in ihn reinkippen und gucken, was passiert. Der Kupferkessel? Nee, wie hieß denn
nicht wie der das? Der Kampf der Häuptlinge.
Der Kampf der Häuptlinge, ja, genau.
Ja, das genau, der Kampf der Häuptlinge.
Mit dem Legionär, der die Zaubertränke
testen und muss. Und
ja, genau. Ja.
Huhu.
Ja, das ist ein sehr freundlicher Baum. Bei dem bleibe ich. Das ist echt, das ist einer Filz, das Schiff, ja.
Absolut.
Data seinen Querverweis.
Aber ja, ich meine, klar, Phaser auf Betäubung. Gut, weiß man auch nicht, ob es funktioniert hätte, aber trotzdem wäre es ein Versuch wert gewesen. Und die hatten Vulkanier dabei, der einen Nackengriff gemacht hat. Und worum kümmern sich Spock und Kirk um dieses Zeitportal? Die stehen da und sind fasziniert von diesem Zeitportal. Dann taucht McCoy auf. Man kümmert sich mal schnell um McCoy, er wird niedergerungen und im gleichen Moment dreht sich Kirk und Spock schon wieder von McCoy weg und gehen wieder zu dem Zeitportal rüber. Denke ich mir auch, naja.
Ja, die haben ihre Assistenten, die Arbeit machen so, konnten sie denen schön reinwürgen. Mhm. Aber auch da, warum konnten die den mit irgendwas nicht orten?
Ja, ich finde auch
so schwer sein, so einen Doktor zu finden.
Ich finde den Plan auch ein bisschen banal, die sie dann hatten, so einen Tag zurückreisen und den Doktor dann stehst du in der Zeit rumspielen, wegen einer Situation, die sich wahrscheinlich mit irgendwo von selbst erledigt. Den muss man dann halt so einen Tag ins Koma schicken oder so.
Ja, Ausnüchterungskur, ja, genau. Kalter Entzug oder so.
Aber da sind wir tatsächlich bei den Punkten, die mich mit am stärksten an dieser Folge stören, ist falsch. Aber so, die mir aufgefallen sind. Und zwar, dass dieser am Anfang dieses Zeitportal relativ viel Zeit und Raum aufnimmt, einnimmt, die später fehlt. Die später dafür sorgt, dass die unglaubliches Tempo aufnehmen müssen. Und ich hätte es gern gesehen, wenn man daraus eigentlich hätte zwei, noch nicht mal eine Doppelfolge, die aufeinander aufbaut, sondern aus dem Zeitportal hätte man eine Folge machen können und aus dieser 90er-30er-Kiste hätte man eine Folge machen können. Ich meine, später hätte man dieses ganze Zeitreiseproblem einfach unterm Strich mit Transporterunfall gelöst.
Ja. Aber auch noch mal zu der Frage, warum versetzen sie ihn nicht einfach ins Koma oder nüchtern sie ihn aus? Sie wussten ja nicht, wie dieses Medikament wirkt. Also, dass sich McCoy von alleine wieder runterkommt von dem Trip, das war ja nicht klar. Das hat sich erst später im Laufe der Folge gezeigt, ohne dass sie das mitbekommen haben, aber das konnten sie nicht vorhersehen. Sie mussten also davon ausgehen, dass der an dem, was er sich da gespritzt hat, versehentlich, dass er dran sterben kann. Und,
und da fehlt das medizinische Fachpersonal, was ja an Bord ist, aber nicht gefragt wird. Das und da haben wir auch das typische Problem, 400 Leute und nur ein Arzt ist einfach ein verdammt schlechter Schlüssel.
Ja, das ist wahr.
Mit einem gewissen Risiko behaftet. Wie zum Beispiel, dass der Arzt krank wird.
Damit muss ja leider auch immer gerechnet werden.
Ja.
Das ist wohl wahr. Ja.
Und als Folge seiner Krankheit auf einer verrückten Zeitreise landet, indem er die Zukunft negativ verändert. Durch einen Transporterunfall.
So, an der Stelle machen wir jetzt einen kleinen Cut. Beenden damit den ersten Teil unserer Doppelfolge über City on the Edge of Forever. Im zweiten Teil dieser Folge, die ihr dann auch bald schon hier in der Mediathek findet, reden wir dann weiter. Dann geht es eher über den Teil, der in New York in den 30er Jahren spielt, über alternative Geschichtsschreibung, über die Romanze zu Edith Keeler und noch so einiges andere. Bleibt dran, wir freuen uns, wenn ihr euch da auch wieder einschaltet. Bis bald.